Hi und herzlich willkommen zu einer kleinen, größeren Sonderfolge von 5 nach 5, ausgegebenem Anlass. Schon am nächsten Wochenende ist ja Europawahl. Wir hoffen, ihr habt das alle schon auf dem Zettel oder habt vielleicht sogar auch schon Briefwahl gemacht. Hier bei uns im Podcast sind wir ja eigentlich nicht so richtig tief politisch bisher gewesen. Eher so auf regionaler Ebene, auf Europaebene bisher nicht. Bisher.
Ja, wir probieren mal was.
Wir probieren einfach mal.
Ja, wir hatten so das Gefühl, vielleicht merkt ihr das gerade auch, dass irgendwie so viel los ist gerade politisch. Es geht ja immer wieder um dieses Thema Rechtsruck und irgendwie ist die Europawahl, zumindest so in manchen Bubbles, habe ich das Gefühl, gerade schon so ein bisschen präsenter, ne? Dass sich die Leute wieder bewusst machen, Mensch, Europa ist wichtig. Es gibt ja so viele Gründe dafür, warum wir von Europa profitieren. Viele Gesetze, die in Deutschland umgesetzt werden, kommen aus der EU, dann die Fördergelder und so.
Ja, ganz, ganz viele Sachen bei uns in der Region würde es ja in der Art und Weise gar nicht geben, würde es nicht super viel Förderung von der EU dafür geben.
Ja. Das ist halt nur einer der Punkte und dann wird ja gerade auch die ganze Zeit diskutiert, was passiert denn eigentlich bei dieser Wahl. Viele Menschen befürchten ja diesen Rechtsruck, der auch vieles verändern könnte. Menschen mobilisieren dafür, zur Wahl zu gehen, demokratisch zu wählen und so weiter und so fort. Und über das ganze Thema und über die Lage, in der wir stecken und so und wie wichtig die Europawahl ist, haben wir mit einer Person gesprochen, mit der ich bisher nicht gerechnet hätte, dass ich jemals in meinem Leben mit ihr sprechen werde, oder?
Naja, zumindest nicht so an einem Tisch, also so wie das in diesem Setting war, so lange, so intensiv. Wir haben nämlich mit Sigmar Gabriel gesprochen, sprechen dürfen. Wir hatten die Möglichkeit, dass er uns viele Fragen beantwortet hat und er kennt sich halt auf allen Ebenen einfach super aus. Europa ist sein Steckenpferd. Er sagt, er ist selbst überzeugter Europäer und du kannst ja mal aufzählen, wir können ja aufzählen.
Ja, die Liste ist lang, ne? Also er war vor allem erstmal Ex-Vizekanzler, er war Bundesminister, Wirtschaftsminister, Außenminister, Umweltminister, Ministerpräsident
in Niedersachsen.
Das auch noch und davor war, glaube ich, auch noch eine ganze Menge los. Also
Sigmar Gabriel. Er kommt aus Goslar, er wohnt in Goslar, seine Kinder wohnen in Goslar, er kennt sich bei uns auch richtig gut aus.
Mhm. Also der Mann hat wirklich eine Expertise und das merkt man ihm so an. Ne? Also er muss nur einmal den Mund aufmachen. Wir müssen noch ganz kurz erzählen, wo wir ihn getroffen haben. Es gab diese Woche am Montag ein Event in Braunschweig im Trafo Hub. Das ist so ein Digital Hub Coworking Space. Und dieses Event hat die Braunschweiger Zeitung zusammen mit dem Trafo Hub und dem AWO-Bezirksverband Braunschweig veranstaltet. War im Grunde eine Panel-Diskussion mit Schülern der Sally Perell Schule in Volkmarode und vorher durften wir eben mit Sigmar Gabriel diesen Podcast aufzeichnen.
Live.
Live, vor Publikum. Das war wirklich toll und es war vor allem spannend, oder? Wie hast du dieses Gespräch so empfunden, wahrgenommen?
Ja, ich finde es, also wir sind zum einen keine Europa-Experten, das wissen wir auch, aber dann mit so jemandem zu sprechen, der so, so viele Jahre auch Erfahrung auf dem höchsten Professionalitätslevel in der Politik hat, war ja für uns auch das erste Mal in der Art und Weise.
Das war total was Besonderes und ich fand, man hat wirklich, das ist, finde ich, das Schöne an Sigmar Gabriel, dass er so klar spricht, dass man ihm auch so gerne zuhört. Er redet auch viel und lange, muss man sagen, aber da kommt eben auch tatsächlich viel bei rum. Da merkt man ihm seine Erfahrung an und da merkt man auch, dass es vielleicht ihm ganz gut tut, dass er aus dieser ersten Reihe im Politikbetrieb raus ist, weil er jetzt eben noch ein bisschen freier reden kann. Ne? Und wir haben total viel über Europa gelernt und auch über die Lage, in der Europa gerade steckt. Also er hat es auch so ein bisschen bezeichnet, dass das gerade eine sehr schwierige, kritische Phase ist. Ich glaube, er spricht dann auch teilweise wirklich von einem Wendepunkt, von einem historischen Wendepunkt, an dem sich Europa gerade befinden könnte. Und wir wollen jetzt, glaube ich, gar nicht mehr lange fackeln, sondern sind gespannt, wie ihr die Folge findet und ob es für euch auch so spannend ist. Ist, wie gesagt, ein kleines Experiment. Ne? Sonst bisher ist es ja, wie gesagt, nie so politisch geworden.
Lass uns auch gerne mal ein Feedback da an 5nach5@funkemedien.de oder an die WhatsApp-Nummer in den Shownotes. Wir freuen uns drüber und vielleicht, wenn euch das gefällt, demnächst noch mit mehr Formaten in die Richtung. Viel Spaß erstmal.
So,
Herr Gabriel, schön, dass Sie da sind. Ja. Sie sehen aus, als hätten Sie gerade 2 Wochen Mallorca hinter sich.
Ich war auf Sylt.
Tatsächlich?
Ja. Wir waren wenige Häuser entfernt von dieser Kneipe und haben am ersten Tag, als wir nach einem Restaurant gesucht haben, wo wir mit unseren Kindern essen gehen können, sind wir da auch lang gefahren und haben sozusagen draußen eine johlende Menge gesehen und haben gedacht, es ist vielleicht nicht der richtige Ort, um da mit unseren Kindern essen zu gehen, aber haben die im Grunde jeden Abend johlen hören, weil wir da in der Nähe waren und weil die so laut waren. Aber wir haben natürlich nicht gehört, was sie da singen. Aber die Leute, die da waren, haben allen meinen Vorurteilen entsprochen, die ich so über Kampen habe. Also von daher hat es ganz gut gepasst.
Kann man aber trotzdem mal hinfahren nach Sylt eigentlich.
Ist eine wunderschöne Insel, gar keine Frage. Ich meine, nur weil da ein paar Idioten rumrennen, ist ja die Insel nicht schlecht. Also,
wir denken,
da wird es sowieso schwierig, sich dann Orte auszusuchen, in die man fahren will. Gibt es leider überall.
Das stimmt auf jeden Fall. Wir sind schon quasi fast mittendrin im Thema. Also das wäre so, wir würden von Ihnen gerne erstmal so ein Stimmungsbild haben. Also wir haben dieses Sylt-Video alle, glaube ich, gesehen, gehört. Es gibt, auf der einen Seite gab es gestern auf dem Braunschweiger Schlossplatz irgendwie eine große Veranstaltung, wo viele Leute waren, die für Demokratie einstehen. Andererseits gab es auch schon wieder Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, auf Politikerinnen in Göttingen zum Beispiel. Wie schätzen Sie so die Stimmung ein vor dieser Europawahl?
Na, ich würde erstmal vorsichtig sein, diese Dinge, die bei uns hier passieren, in ein direktes Verhältnis zur Europäischen Union zu bringen. Was stimmt, ist, dass wir überall in der Europäischen Union oder in fast allen demokratischen Staaten der Welt solchen Herausforderungen gegenüberstehen, dass so Teile der Gesellschaft sich radikalisieren, dass Nationalismus zurück ist, dass Rassismus weit offener geäußert wird, als das früher der Fall war. Aber sozusagen zwischen Sylt und den Wahlen zum Europäischen Parlament eine direkte Linie zu ziehen, da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, weil es, glaube ich, das leider auch gäbe, wenn es die EU nicht gibt und die EU uns eher davor bewahrt, dass Deutschland wieder zu einem Land wird, bei dem sich unsere Nachbarn nicht so sicher ist, in welche Richtung wir uns entwickeln. Die Europäische Union ist ja, wenn ich das mal vielleicht am Anfang sagen darf, für mich deshalb ein so unfassbar großartiges Projekt, weil sie eigentlich zeigt, zu was Menschen in der Lage sind, wenn sie es wirklich wollen. Man muss sich das mal überlegen. Wenige Jahre nach den Verheerungen des Zweiten Weltkrieges gibt es Leute in Italien, in Frankreich, in Niederlanden, in Luxemburg und in Belgien, die laden ausgerechnet uns Deutsche ein, die Europäische Union zu bilden. Ausgerechnet uns. Wir waren gerade noch mordend und brandschatzend durch diese Länder gezogen. Und dann stellen die sich hin, Robert Schuman in Frankreich, der damalige Außenminister dort, und De Gasperi in Italien und sagen, wir laden jetzt die Deutschen ein, um ein friedliches Europa zu bilden. Erstens glaube ich nicht, dass die Bevölkerungen in diesen Ländern das so super fanden. Meine erste Auslandsreise mit der Konfirmandenfreizeit in die Niederlande in den 70er Jahren konnte man auch ziemlich genau Ressentiments gegen uns Deutschen auf der Straße hören und auch von den Menschen, denen man da so begegnet ist. Also das wird nicht so Begeisterungsstürme ausgelöst haben. Trotzdem haben die das gemacht. Europa ist insofern, muss man ehrlicherweise zugeben, eine Gründung von oben. Es ist keine Gründung von unten, sondern von oben. Und dann ist es gelungen, in weniger als einem Menschenleben, in weniger als einer Generation von erbitterter Feindschaft und Hass und Völkermord zu Freundschaft und Partnerschaft zu kommen. Wir haben nicht mal ein Menschenleben gebraucht, um von Auschwitz nach Straßburg und Brüssel zu kommen. Ich finde, das ist ein unglaubliches Zeichen dafür, was Menschen schaffen können, wenn sie es wirklich wollen.
Sie haben jetzt
dafür ist Europa für mich ein auf der Welt bislang einmaliges Beispiel.
Und da ist der Bogen zu Sylt jetzt ja vielleicht dann eher indirekter Natur, dass es eben Menschen gibt, die diesen unfassbaren Wert zerstören wollen. Darüber sprechen wir später noch, wenn wir die Runde erweitern. Wir würden gern von Ihnen erstmal eine kurze Einordnung haben, in welcher Lage die Europäische Union jetzt ist. Sie haben sehr eindrucksvoll gerade geschildert, was das Besondere an der Entwicklung und Entstehung der Union ist. Aber wo steht sie jetzt gerade?
Ich würde sagen, sie ist am schwierigsten Punkt ihrer bisherigen Entwicklung angelangt. Und das hat weniger was mit der Europäischen Union selbst zu tun, als mit dem, was auf der Welt sonst so los ist. Europa gibt es ja seit 600 Jahren ist Europa Ausgangspunkt so ziemlich aller guten wie schlimmen Entwicklungen in der Welt. Ja, wir haben den Seeweg nach Amerika entdeckt, aber wir haben auch die Sklaverei dahin gebracht. Wir haben die Verfassungen Amerikas und anderer Staaten der Welt durch die europäische Aufklärung beeinflusst, aber wir haben eben auch zwei Weltkriege und den Holocaust, auch der kommt aus Europa. Aber 600 Jahre lang ist sozusagen Europa ganz stark ein dynamischer Motor der Weltentwicklung gewesen. Und diese Zeiten sind unwiderruflich vorbei. Das haben wir noch nicht so ganz gemerkt. Aber das hat einfach was damit zu tun, dass andere Staaten, die in der Nachkriegsordnung des Zweiten Weltkrieges keine große Rolle gespielt haben, wir leben ja immer noch in einer globalen Ordnung, die am Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden ist, von den damaligen Alliierten und einigen anderen mehr, aber Länder wie Indien zum Beispiel, das inzwischen bevölkerungsreichste Land der Welt, die größte Demokratie der Welt, die war damals noch eine Kolonie Großbritanniens. China spielte keine Rolle, die Länder Afrikas spielten keine Rolle, Lateinamerika spielte keine Rolle, die saßen alle am Katzentisch. Und manchmal haben wir sie Entwicklungsländer genannt, viel schlimmer war, wenn wir sie Dritte Welt genannt haben. Also wir sozusagen die Erste, ich weiß nicht, wer die Zweite ist, und dann eben die anderen die Dritte. Und diese Länder fordern heute, wie ich finde, zu Recht ihren Platz in dieser Welt und auch Einfluss in dieser Welt. Und sagen, was wir auf gar keinen Fall mehr wollen, ist, dass uns die Staaten führen, die wir so bei uns den Westen nennen. Das sind die Länder, die sich der Aufklärung verpflichtet fühlen, an der Spitze die USA. Sie wollen auf keinen Fall weiterhin von den USA, aber auch nicht von Europa geführt werden, sondern wollen eigentlich eine andere internationale Ordnung, als wir sie heute haben. Wenn wir sie fragen, wie sollen die aussehen, dann können die das nicht so ganz genau sagen. Aber sie sagen, die wir jetzt haben, die wollen wir nicht. Und naja, 2/3 der Weltbevölkerung lebt inzwischen im Indopazifik. 2/3 des Weltsozialprodukts wird inzwischen im Indopazifik hergestellt. Da gibt es inzwischen 5 Nuklearmächte, die über Atomwaffen verfügen. Das heißt, die Gewichte der Welt haben sich wegentwickelt aus Europa, auch aus Nordafrika. Erdöl und Erdgas aus dem Golf ist nicht mehr so wichtig, weil die USA beispielsweise selber Erdölexporteur und Erdgaslieferant sind. Das heißt, so ein bisschen werden wir an den Rand der Weltgeschichte geschoben oder haben uns selber dahin bewegt oder wie auch immer. Und jetzt die Frage, was macht das eigentlich mit uns? Was macht das mit uns, dass die Welt zurückkehrt zum Nationalismus, dass Herr Trump möglicherweise wieder Präsident wird und gesagt hat, naja, wenn ihr da nicht ordentlich zahlt, dann sollen die Russen mit euch machen, was sie wollen. Was macht das mit uns, dass die beiden Hauptkonkurrenten in dieser Welt China und die USA sind? Die USA aber von uns auch nicht mehr so richtig was wissen wollen. Also was macht das mit uns Europäern, die wir doch in den letzten 600 Jahren, seit ein portugiesischer Fürst seine Schiffe auf den Weg geschickt hat, entlang der Westküste Afrikas, standen wir im Mittelpunkt der Welt. Auf einmal sind wir am Rand. Was bedeutet das für uns? Und das Erste, was ich sagen würde, ist, wenn wir nicht zusammenhalten, dann werden wir in dieser Welt nichts zu sagen haben. Und dann wird die Art und Weise, wie wir leben wollen, das werden andere entscheiden und nicht wir selber. Und deswegen ist das so eine kritische Situation. Hält Europa zusammen, dann haben wir auch eine Chance, dass hier die Mehrzahl der Menschen, die hier unten sitzen, ja deutlich jünger als ich, dass sie, wenn sie mein Alter erreicht haben oder ich noch ein bisschen älter bin, dass wir hier selber entscheiden, wie wir leben wollen. Oder ist der Druck von außen auf uns so groß, dass wir uns danach richten müssen, wie andere meinen, dass wir leben sollen? Das ist die Frage, um die es gerade geht.
Sie sagen jetzt, wir müssen zusammenhalten, auf jeden Fall, aber allein durch Zusammenhalt wird es wahrscheinlich ja nicht funktionieren. Also was muss Europa konkret Ihrer Meinung nach tun, verändern, dass wir eben nicht in der Bedeutungslosigkeit oder am Rand der Welt, wie Sie es eben gerade gesagt haben, verschwinden?
Naja, dass wir zusammenhalten, ist schon mal die Voraussetzung, ne? Also wenn wir hier alle alleine unterwegs sind, dann Der Henry Kissinger hat mal über das, Deutschland ist das größte Land, das wirtschaftlich kräftigste Land in Europa, hat mal über uns gesagt, ah, die Deutschen, das sind arme Kerle. Die sind für Europa zu groß, aber leider für die Welt zu klein. Also selbst wir mit unseren 83 Millionen sind bedeutungslos. Ich meine, wir sind jetzt 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Davon stellt Europa so um die 400 Millionen. Das ist nicht so ganz dolle viel. Als ich geboren wurde, waren die USA und Europa haben zusammen mehr als 30% der Weltbevölkerung ausgemacht. Jetzt marschieren wir stramm unter 10% in die Richtung. Nigeria, ein Land in Afrika, wird irgendwann in diesem Jahrhundert mindestens das 5., möglicherweise das 4. Land der Welt werden und genauso viel Einwohner haben wie ganz Europa. Also Zusammenhalt ist schon mal das Wichtigste. Das Zweite ist, wir werden in der Welt ja nur, sagen wir mal, Aufmerksamkeit finden oder man wird sich nur um uns kümmern, wenn wir interessant sind für den Rest der Welt. Wo sind wir am interessantesten? Mit unserer wirtschaftlichen Fähigkeit, mit der Wirtschaftskraft, dieser gemeinsame Binnenmarkt. Das ist ja Europa erstmal ein gemeinsamer Markt, an dem alle nach den gleichen Spielregeln spielen sollen, dass der innovativ bleibt, dass der Startups hervorbringt, dass der wirtschaftlich dynamisch bleibt, dass der seine Industrie nicht verliert, trotzdem aber eine erfolgreiche Klimaschutzpolitik macht. Also das ist mal das Wichtigste. Und das Zweite ist, dass wir natürlich die Unterschiede in Europa, die es gibt, zum Beispiel zwischen Ungarn und uns in der Auffassung über die Frage, was eigentlich Rechtsstaat, wie frei muss Presse sein, dass wir darauf aufpassen, dass die sozusagen für Europa konstitutiven Elemente von Rechtsstaatlichkeit, unabhängiger Justiz, Pressefreiheit, Demokratie, dass die nicht innerhalb Europas in Frage gestellt werden. Das dürfen wir nicht zulassen. Solche Tendenzen gibt's. Und in die gehen dann Leute rein, wie Herr Trump zum Beispiel. Der findet das wunderbar, wenn der sieht, da ist so ein Spalt, dann guckt der mal, ob er das nicht vergrößern kann. Und dann gibt's leider auch etwas, von dem ich gehofft, dass ich so alt war wie Sie, gehofft habe, dass das nie wieder eine Rolle spielen wird in Europa. Und das spielt leider jetzt wieder eine Rolle, und das ist die Fähigkeit, sich zu verteidigen. Und einen möglichen Aggressor, und das ist Russland, sozusagen abzuhalten davon, europäische Staaten anzugreifen. Er tut das gerade mit der Ukraine. Wenn er da Erfolg hat, ob auf dem Schlachtfeld oder am Verhandlungstisch, ist erstmal egal, dann wird das nicht Frieden bringen, sondern dann ist das eine Vorkriegszeit. Denn er wird es dann woanders wieder probieren. In Moldawien, im westlichen Balkan, vielleicht auch in Estland, einem NATO-Staat. Und das bringt uns zurück in ein Europa, das so gefährlich ist wie im 20. Jahrhundert. Also dann sind wir zurückgeworfen in eine Zeit, von der zumindest ich mal dachte, sie sei vorüber. Nämlich, dass ein Land seine Macht und seinen Zuständigkeitsbereich mit Waffengewalt erweitert. Die letzten, die das so getan haben, wie das Herr Putin gerade tut, waren die Deutschen am 1. September 1939. Seitdem hat das keiner mehr probiert. Und wenn der Erfolg hat, dann Gnade Ihnen Gott und Ihren Kindern und meinen Kindern. Denn das wird ein anderes Leben. Also wenn Sie wieder davon, sozusagen jeden Tag davon ausgehen müssen, dass da einer versucht, irgendwen in Europa zu erpressen, mit Waffengewalt zu bedrohen, dann wird sich das anders anfühlen, das Leben, und auch anders sich entwickeln, als es das in den letzten 70 Jahren getan hat. Deswegen müssen wir in der Fähigkeit, uns zu verteidigen, wieder besser werden. Viel besser, als wir das heute sind.
Das ist eine der Herausforderungen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen mit Ihnen. Wie ist denn Ihre Meinung, wie die EU gerade jetzt in dieser unfassbar schwierigen Lage performt momentan? Da hat man ja schon so den Eindruck, dass Uneinigkeit und solche Geschichten dann doch irgendwie ein ziemliches Hindernis sind. Es gibt Vorwürfe, dass die EU viel zurückhaltend ist und die Außenwahrnehmung sieht ja auch eher nicht so gut aus. Ne? Reich, aber schwach ist so eine Beschreibung.
Naja, das hat was damit zu tun, dass wir ja nie stark sein sollten. Man darf ja nicht vergessen, die Europäische Union ist gegründet worden mit dem Ziel, dass wir uns um uns selber kümmern. Und dass wir uns nicht um die Welt kümmern sollen, weil die Welt die Erfahrung gemacht hatte, wenn die Europäer sich einmischen, vor allem die Deutschen, dann geht's katastrophal aus. Die ganze Idee Europas hat man mal zusammengefasst unter der Überschrift Americans in, Russians out, Germans down. Also Amerika, wohl ein paar tausend Kilometer entfernt, wird zur europäischen Macht, die kommunistische Sowjetunion draußen halten und die Deutschen unter Kontrolle. Weil die Deutschen das Problem waren in Europa, sind es auch heute. Wenn die Deutschen sozusagen nicht mitmachen oder wenn sie ihre eigenen Wege gehen, dann gab das immer Chaos in Europa. Und die Idee, die Deutschen einzubinden, dafür gab es zwei Institutionen. Die eine heißt Europäische Union heute und die andere heißt NATO. Das sind beides amerikanische Ideen, um dieses jahrhundertelange Problem, dass die Deutschen mit ihren Nachbarn ständig irgendwie Ärger hatten oder die Nachbarn Ärger mit den Deutschen, dass das mal beendet wird. Und dann hat man gesagt, und für den Rest der Welt, da haben wir die Franzosen und die Briten, die sitzen im Weltsicherheitsrat und vor allen Dingen die Amerikaner. Wenn das schief geht, das amerikanische Engagement, dann hatten wir einen Schuldigen. Und wenn es gut ging, kam er bezahlt. Meistens haben wir bezahlt und gemeckert. Aber das ist sozusagen die Aufgabenteilung gewesen. Wir haben unsere internationalen Interessen, auch gerade wenn es um den Einsatz von Militär ging, auf amerikanische Flugzeugträger projiziert. Wir selber sollten nicht und wollten auch nicht Fähigkeiten haben, die wir heute gegenüber Russland brauchen. Und das jetzt sozusagen wieder umzudrehen, das ist nicht ganz einfach und das ist nicht nur eine Geldfrage. Und ich habe eine Frage an Sie, die können Sie mit nach Hause nehmen und können die bei sich zu Hause selber beantworten oder untereinander. Es gibt, das werden Sie wissen, den Artikel 5 des NATO-Vertrages, das ist die Beistandspflicht. Also da wird einer angegriffen und dann haben wir uns verpflichtet, ihm zu helfen. Das gibt es auch in der Europäischen Union. Das ist Artikel 42 der europäischen Verträge. Das ist auch eine Beistandspflicht. Das kann man in Alltagssprache übersetzen, was da drin steht. Und die Alltagssprache lautet, ich bin bereit, dein Leben, deine Freiheit mit meinem Leben zu verteidigen. Ich bin bereit, mein Leben einzusetzen, um deine Freiheit zu schützen. Sie können sich ja mal überlegen, ob Sie den Satz aussprechen würden. Ist das der Satz, den wir Deutschen sagen würden? Das ist übrigens der Satz für die, die im Geschichtsunterricht das gesehen haben, den Kennedy gemeint hat, als der mal in Berlin, als die Mauer gebaut wurde, sagte, ich bin ein Berliner. Dahinter verbarg sich die Botschaft an die Sowjetunion, versucht es erst gar nicht. Wir Amerikaner werden mit unserem Leben für die Freiheit Westberlins einstehen. Das ist Artikel 5 des NATO-Vertrages, das ist Artikel 42 des EU-Vertrages. Und jetzt können Sie sich fragen, ob wir eigentlich eine Gesellschaft sind. Das ist ja ein heroischer Satz, ne? Ich setze mein Leben für deine Freiheit ein. Sind wir eine Gesellschaft, die diesen Satz denken würde und auch aussprechen? Unsere osteuropäischen Nachbarn haben leise Zweifel daran, ob wir das tun würden. Deswegen vertrauen die trotz der Entwicklung in den USA den Amerikanern mehr, als sie den Europäern zutrauen. Also wir sind in einer wirklich schwierigen Lage. Und übrigens Herr Putin, der weiß ganz genau, dass wir Deutschen bei dem Satz Magenschmerzen kriegen.
Ich suche gerade Herrn Wellisch von der IGS Volkmarode. Kann man gleich eine Hausaufgabe machen? Kleinen Aufsatz oder so zu dem Thema. Guter Input von Ihnen, Herr Gabriel.
Vielen Dank.
Sie haben, glaube ich, schon 2017 ähnliche Worte ausgesprochen. Da waren Sie Außenminister. Ist Europa in seinen Handlungsstrukturen überhaupt kompatibel mit der heutigen Welt? Die Frage haben Sie schon vor 7 Jahren im Grunde gestellt. Hat sich da viel dran geändert seitdem?
Das Gute ist, dass die Europäer, wenn es schwierig wird, immer irgendwie einen Weg finden, zusammenzuhalten. Also denken Sie mal an die Pandemie. Das ging los, da stapelten sich in Italien schon die Leichensäcke, da haben die Deutschen verboten, medizinische Hilfsgeräte nach Italien zu liefern. Haben wir Gott sei Dank nur eine Woche gemacht. Aber so fing das an. Am Ende haben wir gemeinschaftlich Impfstoffe besorgt, wir haben sozusagen die Wirtschaftskrise, die daraus entstanden ist, gemeinsam bewältigt. Europa hält überraschend stark zusammen in dem Konflikt mit Russland. Wladimir Putin war sich ziemlich sicher, dass die Europäer auseinanderfliegen. Er war auch sicher, dass die NATO, da hat ja ein französischer Präsident, der uns gerade besucht, hat ja nicht allzu lange vor dem Ukraine-Krieg gesagt, die NATO sei hirntot. Und die Amerikaner waren und sind es tief zerstritten in Amerika. Und hat Wladimir Putin gedacht, es ist gute Gelegenheit. Auf einmal, die Europäer halten ungeheuer zusammen. Wir dachten ja, nach dem Brexit gehen die Nächsten. Das ist nicht der Fall. Wir haben in Polen, ist eine rechtspopulistische Regierung abgelöst worden. Und diese Visegrad-Gruppe, das war so eine europaskeptische Gruppe, gibt's nicht mehr. Also ich finde, es gibt erstmal Zeichen dafür, dass, wenn es schwierig wird, die Europäer eigentlich immer einen Weg gefunden haben, zusammenzuhalten. Und damit komme ich zu einem etwas schwierigen Entwicklung in der EU. Das war in der Regel nicht, weil das Europäische Parlament das gemacht hat. Weil am Ende, so wichtig das Europäische Parlament ist, und ich hoffe, dass es wichtiger wird, lebt Europa vor allen Dingen davon, dass die Staatschefs und die Regierungschefs, oder besser gesagt die Staaten und die Menschen in diesen Ländern, Europa wollen. Es ist ziemlich egal, wer im Europaparlament sitzt, wenn die Mitgliedsländer, wenn deren Bevölkerung keinen Bock mehr auf Europa haben. Der europäische Zusammenhalt wächst von unten, auch wenn Europa von oben gegründet wurde. Er setzt voraus, dass wir alle Europa wollen. Und das ist bislang gut gelungen und das wird jetzt getestet. Das wird getestet am Fall der Ukraine und des Krieges in der Ukraine, ob wir am Ende sagen, sollen die doch 25% ihres Gebietes an die Russen abtreten, dann ist endlich Ruhe, Klammer auf, dann ist auch bei uns Ruhe, wir müssen nicht mehr so viel bezahlen und es ist mal vorbei. Oder sagen wir, nein, wir lassen nicht zu, dass ein Nachbarstaat, ganz egal, ob der Mitglied der NATO ist oder nicht, oder Mitglied der EU ist oder nicht, wir lassen nicht zu, dass ein Nachbarstaat in Europa so aufgeteilt wird, weil das ein Angriff auf die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur ist. Das kann aber bedeuten, dass dieser Konflikt noch lange weitergeht. Und an der Frage stehen wir. Sind wir stark genug, sowas durchzustehen? Oder wollen wir eigentlich lieber wie die Schweiz sein, wirtschaftlich erfolgreich und politisch neutral? Nach dem Motto, lass uns nicht so viel Geld ausgeben für die anderen da. Also das wird entscheidend sein, dass die Europawahl wird ein Signal für die Frage sein, halten wir zusammen, ja oder nein?
Ich gucke ja einmal gerade ganz kurz auf die Uhr. Ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geguckt, wann wir angefangen haben. 17.10 Uhr. Sicher?
Kann ich sagen.
Nee, da stand Gabriel, glaube ich, noch im Stau.
Also ich glaube, ich war erst 17.20 Uhr hier, von daher. Okay.
Ein paar Fragen haben wir auf jeden Fall noch, die wir ansehen
müssen. Ich habe keinen Zeitdruck.
Ja, das ist sehr schön. Warum kann denn die Antwort eigentlich nie weniger Europa lauten, wenn es um weltpolitische Fragen geht? Es gibt ja die Tendenzen, die sagen, alleine werden wir das irgendwie alle besser schaffen.
Naja, also natürlich gibt es immer die Alternative, siehe Brexit, die Europäische Union auch wieder zu verlassen. Natürlich kann man Europa auch wieder auflösen. Die Frage ist, sind wir uns über die Konsequenzen klar und wollen wir die tragen? In unserem Land zum Beispiel ist das ein Programm für Massenarbeitslosigkeit. Also wenn wir die Europäische Union verlassen oder es die Europäische Union nicht mehr gibt, ist mal eins sichergestellt, die Arbeitslosigkeit bei uns wird exorbitant steigen, denn wir sind ein Land, das vom Export lebt. Wir sind eine Exportnation. Und wir exportieren nicht etwa 50% nach China oder so, sondern 50% exportieren wir nach Europa. Und davon 40%, glaube ich, in die Europäische Union. Und wenn das auseinanderfliegt, wenn die alle wieder Zölle machen, wenn das schwierig wird, dahin zu exportieren, wenn es denen wirtschaftlich schlecht geht, geht es uns auch wirtschaftlich schlecht. Das Zweite ist, ich nehme mal ein praktisches Beispiel. Als ich Umweltminister war, gab es eine Nachricht, wo ich mich gefragt habe, warum das eigentlich nicht mehr Leute begeistert. Da wurde festgestellt, dass durch die Zusammenarbeit der Europäischen Union im Rhein zum ersten Mal sozusagen, ich glaube, bis auf eine Fischsorte, alle Fischarten wieder im Rhein waren wie vor der Industrialisierung. Die waren aber vorher fast alle weg, weil jeder seinen Dreck in den Rhein gekippt hat. Und die Europäische Union hat natürlich den Vorteil gehabt, dass die Wasserreinhaltungspolitik jetzt nicht eine war, wo die Niederländer ein bisschen was machen und die Deutschen und noch ein paar Anrainer, sondern alle miteinander in allen Flüssen, die auch in den Rhein gehen. Und das Ergebnis war, dass der Rhein, da ist da mal ein deutscher Bundesumweltminister, ist da mal reingesprungen, um zu zeigen, dass der Rhein wieder sauber ist. Das war Klaus Töpfer, wird mir hinterher erzählt, das sei die dümmste Idee seines Lebens gewesen. Aber er hat es nicht nur überlebt, sondern es ist tatsächlich auch der Fall, dass durch die gemeinsame Politik der Europäischen Union die Gewässerreinhaltung gelungen ist. Und insgesamt sagen wir, die Umweltbedingungen in Europa natürlich besser geworden sind, was ja nichts nützt, wenn das ein Staat in der Mitte macht oder am Rand. Das geht nur, wenn man das gemeinsam macht. Und dafür gibt es zig Beispiele. Und ich glaube, wer das rückgängig machen will, das kann man machen, wenn es dafür Mehrheiten gibt, go ahead. Ich glaube, die Briten wissen inzwischen, was das bedeutet, wenn man die EU verlässt. Das ist für sie teurer geworden. Es hat wirtschaftlich enorme Schwierigkeiten gegeben. Von daher, nun ist das mit den Briten immer schon so eine Sache gewesen, dass sie sind spät beigetreten. Und Churchill ist mal gefragt worden von de Gaulle, sag mal, wenn du dich entscheiden kannst zwischen der offenen See und Europa, wie entscheidest du dich? Und da hat Churchill gesagt, bei der Frage immer für die offene See. Also die Insellage, die haben uns, man muss ja auch die Geschichte Großbritanniens anschauen. Alles, was vom Kontinent kam, hat da Ärger gemacht. Seit sozusagen der Normanne da eingefallen ist und Großbritannien erobert hat. Aber ansonsten hält dieses Europa, wie ich finde, ziemlich gut zusammen.
Wir sprechen schon über die unterschiedlichsten Aspekte hier gerade. Und auch gerade so habe ich das Gefühl, zumindest wenn man noch als Erstwähler unterwegs ist, dann kann das schon so, Europapolitik sprechen wir gleich sicherlich auch nochmal ausführlicher drüber, das sind wahnsinnig viele Themen. Und Sie haben letztens auch in einem Interview gesagt, Europa muss mal lernen zu priorisieren. Was, wenn Sie das jetzt so einmal irgendwie ganz kurz aufzählen würden, was sind die Themen, abgesehen von denen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, wo Europa wirklich, wir haben viel besprochen gerade, was gut ist an Europa, aber wo man vielleicht noch aufholen kann, wo man gucken muss, dass man die Leute auch mitnimmt.
Erstens das schwierige Thema Verteidigung. Zweitens die Vertiefung des Binnenmarktes. Wir sind wirtschaftlich immer noch viel zu stark vom Dollarraum abhängig. Wir könnten viel mehr tun, um auch wirtschaftspolitisch und finanzpolitisch souveräner zu sein. Ich glaube, dass es um Digitalisierung geht und künstliche Intelligenz. Wir müssen über unser Verhältnis zum Datenschutz mal reden, weil, also, ich glaube, es geht immer um Datensouveränität. Wenn wir den Datenschutz so betreiben, wie wir in Europa betreiben, entstehen hier einfach keine Geschäftsmodelle im Umgang mit Big Data und auch nicht Modelle im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Also da, wo sozusagen die Wirtschaft von morgen entsteht, ist ja im Teil schon die Wirtschaft von heute, da sind wir einfach zu langsam. Und ich würde sagen, wir müssen etwas machen, um schneller zu werden insgesamt. Wir brauchen in Deutschland zur Genehmigung eines Windparks 6 Jahre. 6 Jahre. Ja, bei mir gibt's an dem Ort, in dem ich lebe, gibt's eine Ortsumgehung, für die hat man 40 Jahre gebraucht. 40. Und das hat was mit den Planungsprozessen bei uns zu tun, auch was mit den Einspruchsmöglichkeiten. Wir haben sehr ausgedehnt die Einspruchsmöglichkeiten jedes einzelnen Bürgers, jeder einzelnen Bürgerin. Finden wir alle super, wenn wir persönlich betroffen sind. Aber wir haben gleichzeitig die politischen Spielräume immer enger gemacht. Alle Leute sagen, Güter auf die Bahn. Seit 30 Jahren wollen wir eine Bahnstrecke bauen, Hamburg, Bremen und dann nach Süden. Die scheitert an jeder Ecke, kommt einer und sagt, aber nicht bei mir, sondern woanders. Also diese Dinge, wir müssen in der Lage sein, zumindest mal europaweit bedeutsame Infrastrukturprojekte, die Energiesicherheit Europas, das wirklich deutlich schneller hinzukriegen. Und leider sind wir meistens in Europa dabei, Dinge komplizierter zu machen. Also das würde ich sagen. Aber am Anfang steht Infrastruktur, Digitalisierung und Verteidigung. Das sind die, glaube ich, großen Themen, die wir vor uns haben. Ich hoffe, dass die Europäische Union nach der Europawahl die dafür notwendigen Finanzmittel aufbringt. Denn darum geht's im Kern. Im Kern geht's immer, wer bezahlt das? Woher kommt das? Und da gibt's einen großen Streit in Europa, ob man dafür Schulden machen darf oder nicht, ob man in der Landwirtschaft Subventionen kürzen muss, um was anderes dafür zu bezahlen. Sozusagen da geht der Interessenstreit in Europa drum. Und der wird auch ausgetragen im Europäischen Parlament, ne?
Ich hätte noch eine Frage, bevor wir dann gleich anfangen können, die Runde zu erweitern. Sie haben die Abhängigkeit vom Dollarraum genannt und grundsätzlich ist es ja so, dass wir immer rüber in die USA schauen. Die Wahl Trump-Biden ist für viele vielleicht sogar ein bisschen wichtiger oder interessanter als das, was hier eigentlich passiert. Welche Wahl ist wichtiger? Für uns?
Ich glaube, für jeden in Deutschland, ich würde sagen, die Mehrheit der Deutschen interessiert sich mehr für die Wahl in Amerika als für die Europawahl. Und das hat was mit den Parteien zu tun, die zu dieser Europawahl antreten. Das ist der langweiligste Europawahlkampf, den ich je erlebt habe.
Wieso?
Da passiert ja nichts. Also über was streiten die?
Das brauchen Sie mich nicht fragen.
Die sind doch, immerhin sind Sie Journalist. Ich habe gedacht, Sie würden das sehen. Oder, also ich sehe es nicht. Ich sehe Plakate, das sind irgendwie Allerweltsplakate. Ich war letztens in Berlin, da hingen die Plakate auf. Da habe ich erst gedacht, gibt's hier schon wieder Kommunalwahlen? Weil ich nicht gemerkt habe, dass das die Plakate für die Europawahl waren. Ich finde, es gibt wirklich große Themen. Wie gehen wir mit dem Thema Verteidigung um? Was machen wir im Bereich Migration? Wie machen wir Europa selbst? Eigentlich müsste man einen Wahlkampf führen gegen Donald Trump. Wenn ich einen Wahlkampf für Europa organisieren würde, würde ich sagen, den sozusagen im Zweifel in den Griff zu bekommen, geht nur, wenn wir hier zusammenhalten. Also wer Trump nicht nach Europa haben will, der muss dafür sorgen, dass die Europäer Mehrheiten haben, um den rauszuhalten. Denn der hat die Absicht, seine sogenannte konservative Revolution in Europa fortzusetzen. Der hatte hier einen Botschafter, Herrn Grenell, der hat das am Tag vor seinem Amtsantritt erklärt, seine wichtigste Aufgabe sei, die konservative Revolution in Europa und Deutschland voranzubringen. Der hat eine seltsame Vorstellung von der Aufgabe eines Botschafters. Aber wahrscheinlich, wenn Trump gewinnt, sehen wir den als Außenminister oder Chef der Nationalen Sicherheitsbehörde der USA wieder. Und deswegen glaube ich, wäre ein großes Thema ist, wie wehren wir uns eigentlich dagegen und wie wehren wir unabhängiger? Es gibt nur einen, der das tut in Europa, und das ist Macron. Und ausgerechnet die Deutschen, ist zwar hier gerade zu Besuch, ändert aber nichts daran, dass wir ihm seit Jahren die kalte Schulter zeigen. Die Deutschen sind hauptverantwortlich dafür, dass die, wie ich finde, wirklich guten pro-europäischen Initiativen des französischen Präsidenten versickern. Und das ist einer der größten Fehler, den man in Europa machen könnte. Europa ist mehr als Deutschland und Frankreich. Aber ohne Deutschland und Frankreich bewegt sich in Europa gar nichts. Und dass wir den sozusagen, das ging schon unter Angela Merkel los und hat sich unter Olaf Scholz fortgesetzt. Der Umgang mit Frankreich ist, wie ich finde, skandalös.
Soweit erstmal vielen Dank.
Genau, ich wollte sagen, also Wahlkampf ist schon ein gutes Stichwort. Ich finde, wir könnten, ich gucke mal hier so in die erste Reihe, ja, da wird auch schon auf die Uhr geklopft, die Runde einfach ein bisschen erweitern und an der Stelle einfach gleich weiterreden mit mehreren Menschen noch.
Ja, wir stehen dann am besten ganz kurz auf. Sie dürfen sitzen bleiben. Wir freuen uns gleich
vielen
auf
Rittert
Ferser Hoogloo-Weber. Vielen Dank Ihnen. Genau, Applaus würde ich sagen für Herrn Gabriel. Das hat er erstes angebracht.